herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Heute ist Freitag, der 4. Juli 2025. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich heute
Natalia Wozniak.
Hallo liebe Natalia.
Hallo Laura.
Schön, dass wir heute wieder zusammen hier sind und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss um 9.30 Uhr, also gar nicht wie gewohnt. Gar nicht wie sonst um 10 Uhr, aber ich glaube, wir sind auch ganz froh, denn die Woche hat einiges bereitgehalten. Deshalb Natalia, sag doch mal, was hast du denn heute auf deinem Zettel?
Wir haben tatsächlich wieder einen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht. Bei mir hat es geschafft, die automatisierte Webseitenprüfung durch den BFTI, wo Webseiten auf die Einbindung von YouTube-Videos hin geprüft wurden. Dann als zweites Thema ein Beschluss des Hessischen Landesarbeitsgerichts zum Thema Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Und ein drittes Thema die Erpressung der Welthungerhilfe durch Hacker, bei der die mit der Veröffentlichung von Daten der Welthungerhilfe drohen. Darüber hinaus habe ich noch die Helsinki-Erklärung des Europäischen Datenschutzausschusses mitgebracht und ein paar weitere Veröffentlichungshinweise.
Ja, bei mir haben es heute auch zwei Veröffentlichungen auf den Zettel geschafft. Dann habe ich das Top-Thema auch hier, nämlich den Angemessenheitsbeschluss für das Vereinigte Königreich. Dann gibt es bei mir noch ein Urteil, welches sich mit der Zulässigkeit von Mitarbeiterbefragungen im Rahmen von Straftatenaufklärung befasst. Super spannend. Und eine Meldung der Berliner Aufsicht zum KI-Tool DeepSeek. Ja, wie schon gesagt, sehr vielfältig. Deshalb, Natalia, leg doch gerne los.
Alles klar. So, wir kommen zu dem Thema zu der automatisierten Webseitenprüfung durch die BFTI. Die BFTI hat zahlreiche Verstöße gegen das T3DG bei der Einbindung von YouTube-Videos auf Webseiten aufgedeckt. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, also die BFTI, hat erstmals eine teilautomatisierte Prüfung von rund 200 Webseiten des Bundes durchgeführt. Dabei wurden 40 Verstöße gegen das Telekommunikation Digitale Dienste Datenschutzgesetz, also T3DG, festgestellt. Insbesondere durch die direkte Einbindung von YouTube-Videos, ohne dass vorher eine Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer eingeholt wurde. Dabei konnte auf Selbstauskünfte oder Stichproben verzichtet werden, weil das Verfahren die Prüfung eben teilautomatisiert erfolgte. In der Sache ging es um die direkte Einbettung von YouTube-Videos. Dieser führt beim Seitenaufruf zu einer automatischen Datenübertragung an Google, ohne dass die Nutzerin oder Nutzer zuvor eingewilligt haben und begründet damit einen Verstoß gegen das T3DG. Die BFTI erläutert hierzu, dass YouTube-Videos auch datenschutzkonform durch Behörden auf ihren Webseiten genutzt werden können. Problematisch wird es allerdings dann, wenn die Videos direkt eingebettet werden. Denn beim Aufruf der Webseite verbindet sich der Browser des Nutzers oder der Nutzerin automatisch mit den YouTube-Servern und übermittelt so unter anderem die IP-Adressen an diese. Diese Datenübertragung erfolgt ohne eine vorherige Einwilligung und verstößt damit gegen das T3DG. Die BFTI empfiehlt daher datenschutzfreundliche Alternativen, wie zum Beispiel Zweiklicklösungen oder das Self-Hosting von Videos. Self-Hosting ist hier der Goldstandard, denn Videos werden dabei auf eigenen Servern gehostet und auf der Webseite eingebunden. Dies gewährleistet damit die vollständige Kontrolle über die Datenverarbeitung und die Nutzeraktivitäten. Die Zwei-Klick-Lösung, die ebenfalls vom BFTI als Alternative vorgeschlagen wurde, dabei müssen Nutzende aktiv auf ein Vorschaubild klicken, bevor die Verbindung zu YouTube aufgebaut wird. Wichtig ist dabei, dass bei dieser Variante immer eine gleichwertige Alternative ohne Drittanbieter angeboten werden müsste. Die BFTI verweist in dem Zusammenhang wiederholt auf ihre bisherige Beratung, insbesondere auf ihr Rundschreiben aus dem Jahr 2023 zur Einbindung von Videoinhalten. Wir verlinken auch das Rundschreiben hier in den Shownotes. Auch weitere Prüfungen mit anderem Fokus, also nicht bezüglich der Videoinhalte, sondern mit anderem Fokus und eine Ausweitung der automatisierten Prüfungen auf zusätzliche Webseiten sollen folgen. Von daher, was können wir dazu empfehlen? Zum einen die Prüfung der eigenen Webseite bezüglich der Einbindung von YouTube-Videos oder auch anderen Videodiensten, aber auch eine Prüfung der eigenen Webseite darüber hinaus bezüglich der Einbindung von anderen Diensten, weil, wie gesagt, weitere Prüfungen können folgen und welchen Kernbereich die genau haben werden, das wissen wir aktuell noch nicht.
Ja, und ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen, wie einfach das mittlerweile geworden ist, von außen auch auf Webseiten zu gucken. Selbst wenn man jetzt sagt, ach, die BFDI ist ja gar nicht für uns zuständig. Ich glaube, wir haben es ja auch wirklich schon an einer oder anderen Stelle gesagt. Auch die Landesbehörden, also die Aufsichtsbehörden in den einzelnen Bundesländern sind ja auch sehr aktiv. Deshalb nehmen wir das Thema auch so gerne hier mit rein, um da immer wieder dran zu erinnern, wie wichtig das ist, die Webseite nach außen hin sozusagen auch als ersten Angriffspunkt auch immer wieder zu beleuchten und zu schauen, sind wir da wirklich noch auf so einem guten Weg, weil es passiert ja einfach so schnell.
Es passiert so schnell, es ist auch das Aushängeschild nach außen hin und es ist auch das, was einfach durch dieses automatisierte Prüfungsverfahren so einfach zu prüfen ist und wo einfach so einfach auch irgendwelche Fehler aufgedeckt werden können.
Ja, man kann einfach nur noch schlecht unterm Radar fliegen. Ja, man munkelte schon in den letzten Monaten, aber jetzt ist es offiziell. Der Angemessenheitsbeschluss für das Vereinigte Königreich wurde nun auch offiziell verlängert. Und zwar die EU-Kommission hat am 24. Juni mit einem neuen Durchführungsbeschluss entschieden, dass der bestehende Angemessenheitsbeschluss für das Vereinigte Königreich zunächst weiter gilt. Allerdings, wie bereits auch im Vorfeld schon bekannt, nur befristet bis zum 27. Dezember diesen Jahres. Damit bleibt also der freie Datenverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vorerst möglich. Hintergrund der befristeten Verlängerung ist ein neuer Gesetzentwurf in Großbritannien, der sogenannte Data Use and Access Bill. Er wurde bereits am 23. Oktober 2024 ins Parlament eingebracht und sieht Änderungen an der britischen Datenschutzgrundverordnung, also der UK GDPR, vor. Solange eben das Gesetzgebungsverfahren noch läuft, will sich die Kommission nicht endgültig bei der Beurteilung, ob eben ein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt, festlegen. Also, was heißt das jetzt? Der aktuelle Angemessenheitsbeschluss bleibt zunächst in Kraft, sodass eben hier Datenübermittlungen ins Vereinigte Königreich weiter möglich sind. Aber auch hier Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass die EU-Kommission nach Abschluss des britischen Gesetzgebungsverfahrens eine erneute Bewertung vornimmt. Der Ausgang ist dabei offen und Datenschutzbeauftragte, aber auch Unternehmen selbst sollten eben rechtzeitig Alternativen vorbereiten, etwa durch Standardvertragsklauseln, falls der Angemessenheitsbeschluss nicht verlängert wird. Wir kennen das Thema ja auch bereits aus der Datenübermittlung in den USA. Hier lautet ja eben auch unsere Empfehlung, sicherheitshalber auch die SECs schon mal in der Schublade zu haben. Meine persönliche Meinung ist wahrscheinlich, dass es in UK ein bisschen unwahrscheinlicher ist, dass es hier keinen Angemessenheitsbeschluss mehr geben wird. Aber auch ich habe leider keine Glaskugel unterm Schreibtisch, auch wenn ich das manchmal gerne hätte.
Ja, ich finde es tatsächlich einerseits gut, dass es jetzt verlängert wurde, andererseits auch nur bis zum Ende des Jahres. Und damit haben wir immer noch zwar ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen, aber trotzdem noch eine begrenzte Sicherheit. Weil auch jetzt ist die Frage, was passiert denn danach? Wird es denn dann nochmal verlängert? Was kommt denn danach? Im nächsten Jahr quasi. Insofern glaube ich, ist auch jetzt wichtig, trotzdem zu überlegen als Unternehmen, was hätte ich denn in der Schublade, Stichwort SEC, was ich ansonsten zum 1. Januar ziehen könnte.
Genau, und auf jeden Fall nochmal betrachten, welche Dienstleister denn überhaupt einen Bezug in diese Richtung haben oder sich verändert hat. Auch das wollen wir wie immer ans Herz legen.
Auf jeden Fall. So, mir fällt leider keine Überleitung ein, von daher, ich fange einfach mal an. Das Hessische Landesarbeitsgericht hat mit Beschluss vom 5. Dezember 2024, also schon ein bisschen her, ist jetzt allerdings frisch veröffentlicht worden, entschieden, dass der Betriebsrat kein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei datenschutzrechtlichen Fragen hat. Der zentrale Punkt der Entscheidung ist also, dass der Betriebsrat bei der Ausgestaltung und Einhaltung datenschutzrechtlicher Pflichten des Arbeitgebers eben sein Mitbestimmungsrecht nicht erzwingen kann. Demnach beziehe sich das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus § 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz, Stichwort Einführung einer technischen Überwachungseinrichtung, nicht allgemein auf die Gewährleistung des Persönlichkeitsrechts der im Betrieb Beschäftigten und bezwecke daher auch nicht die umfassende Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Das Gericht betont, dass die Verantwortung für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften eben allein beim Arbeitgeber liegt, der als datenschutzrechtlich Verantwortlicher nach Artikel 4 Nummer 7 DSGVO fungiert. Der Betriebsrat kann zwar seine allgemeinen Überwachungs- und Unterrichtungsrechte wahrnehmen, jedoch keine Mitbestimmung bei der Umsetzung gesetzlicher Datenschutzpflichten verlangen. Selbst wenn Betriebsvereinbarungen spezifische Datenschutzregelungen enthalten, sind diese nur im Rahmen freiwilliger Vereinbarung möglich und eben nicht erzwingbar. auch die Möglichkeit, auf Grundlage der Öffnungsklausel in Artikel 88 DSGVO, § 26 Absatz 4 BDSG, spezifische Vorschriften zur Gewährleistung des Datenschutzes im Beschäftigungskontext auch in eine Betriebsvereinbarung zu regeln, begründe im Übrigen eben kein erzwingbares Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Im vorliegenden Fall ging es um die Einführung eines IT-Systems zur Stammdatenverwaltung, das auf Servern in den USA gehostet wurde. Der Betriebsrat äußerte hier Bedenken hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Konformität des Systems und hat auch einen Einigungsstellenspruch angefochten, der die Einführung des Systems regelte. Sowohl das Arbeitsgericht Fulda als Vorinstanz als auch das Landesarbeitsgericht Hessen wiesen die Anfechtung zurück und stellten klar, dass datenschutzrechtliche Fragen eben nicht dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats unterliegen. Für die Praxis bedeutet dies also, dass Arbeitgeber bei der Einführung von IT-Systemen nicht verpflichtet sind, datenschutzrechtliche Regelungen mit dem Betriebsrat im Rahmen einer erzwingbaren Mitbestimmung zu verhandeln. Dennoch ist es ratsam, den Betriebsrat natürlich frühzeitig zu informieren, damit dieser seine Überwachungs- und Unterrichtungsrechte wahrnehmen kann, allein um ein kooperatives Arbeitsumfeld zu fördern. Freiwillige Betriebsvereinbarungen zu Datenschutzthemen können weiterhin geschlossen werden, bieten jedoch keine Grundlage für erzwingbare Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine solche Neuigkeit ist. Ich hatte mir tatsächlich schon von früher immer gemerkt, die einfache Faustregel: über das Ob der Einführung entscheidet der Arbeitgeber, über das Wie, also die Ausgestaltung, da kann eben mit dem Betriebsrat zusammen entschieden werden. Ich glaube, das ist vielleicht so das Urteil zusammengefasst. Das Ob und das Wie.
Genau. Mein nächstes Urteil befasst sich auch, zwar in einem Randthema, nur mit dem Thema Betriebsrat, aber es ist nicht weniger interessant, denn das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat eine standardisierte Mitarbeiterbefragung mit rund 150 Fragen im Rahmen einer internen Verdachtsaufklärung für zulässig erklärt. Was war passiert? Eine Arbeitgeberin hatte im Rahmen interner Ermittlungen sämtliche Beschäftigten mit einem umfangreichen Fragebogen befragt, um Vorwürfe gegen einen Beschäftigten aufzuklären. Dieser sah darin einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht und das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats und wehrte sich eben. Das Gericht bestätigte nun Anfang des Jahres jedoch die Zulässigkeit der Maßnahme unter datenschutz- und betriebsverfassungsrechtlichen Aspekten. Wie gesagt, Urteil ist zwar schon vom 15. Januar, aber liebe Grüße an unsere lieben Mitstreiter bei Beck, die das diese Woche in ihrem Newsletter hatten und wir fanden das Thema so interessant, weshalb es auch hier jetzt in die wöchentlichen News geschafft hat. Und das Landesarbeitsgericht kam in dem Urteil zu dem Ergebnis, dass § 26 Absatz 1 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz es erlaubt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Aufdeckung von Straftaten im Beschäftigtenverhältnis auch dann dient, wenn ein konkreter Verdacht besteht und hierzu eine Vielzahl an Personen befragt wird. Entscheidend ist, dass die Datenverarbeitung dem Zweck dient, rechtlich geschützte Interessen des Arbeitgebers durchzusetzen. Laut dem Gericht werden zwar durch die Befragung aller Mitarbeiter des Betriebs die gegenüber dem Arbeitnehmer erhobenen Vorwürfe dokumentiert und damit eine betriebliche Verbreitung der Vorwürfe ermöglicht. Der Kläger muss diese Folge jedoch hinnehmen, soweit die Arbeitgeberin die durch die Befragung der Mitarbeiter gewonnenen Informationen dazu verwendet, den Beweis eben in einem Kündigungsschutzprozess zu führen. Die Informationen dienten also kurz gesagt im vorliegenden Fall lediglich der Durchsetzung rechtlich geschützter Belange der Arbeitgeberin und ja, nichts anderes konnte ihr eben im Rahmen des Verfahrens nachgewiesen werden. Auch berücksichtigt das Landesarbeitsgericht in seinem Urteil die vergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum § 26 BDSG und beruft sich eben darauf, dass der EuGH ausdrücklich darauf hinwies, dass von der DSGVO abgewichen werden darf, also die Öffnungsklausel aus Artikel 88 DSGVO greift und auf nationale Rechtsgebung zurückgegriffen werden kann, sofern die Abweichung hier nicht zu einer Absenkung des Datenschutzniveaus führt. Da dies das Gericht als erfüllt ansah, kam es eben zu dem Ergebnis, dass auch hier nicht gegen die höchstrichterliche Entscheidung gehandelt wurde. Auch konnte ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gemäß § 94 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz nicht nachgewiesen werden, da laut Aussage des Gerichts dieser Paragraph kein globales, alle vorformulierten Fragenkataloge betreffendes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats normiert. Also rein sachbezogene Fragenkataloge seien in ihren Augen hierbei nicht umfasst. Also Erinnerung, § 94 legt ja eben vor, dass halt Mitarbeiterbefragung durchaus Anteile beim Betriebsrat haben kann. Grundsätzlich finde ich ein super interessantes Urteil. Alles, was mit beschäftigten Datenschutz zu tun hat, für meinen Geschmack. Nein, aber auch insbesondere für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr halt viel mit betriebsverfassungsrechtlichen Themen euch befassen müsst, sei das Urteil auf jeden Fall empfohlen und findet ihr in den Shownotes. Ja, mein erster Impuls war auch, nehmen wir es überhaupt mit rein, weil vielleicht ein Randthema, vielleicht kommt es gar nicht so häufig vor. Aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem sehr spannend. Oder Natalia, wie siehst du das?
Ja, wir hatten ja im Vorfeld dazu gesprochen, dass wir tatsächlich direkt zwei Urteile haben, die sich mit dem Thema Zusammenarbeit, Arbeitgeber, Betriebsrat beschäftigen. Und ich glaube auch für die Praxis kann es für den einen oder anderen sehr relevant werden, auch wenn es vielleicht nicht jeden betrifft und nicht jeder solche Umfragen wie in dem zweiten Urteil gerade macht. Aber ich glaube, dass die Abgrenzung, welche Rechte, welche Aufgaben haben die jeweiligen Funktionen, ist, glaube ich, tägliches Brot und für jedes Unternehmen relevant. Und wenn nicht jetzt aktuell, dann vielleicht einfach mal zu einem späteren Zeitpunkt, dann kann man das Urteil wieder aus der Schublade holen.
Genau so ist es.
Ich komme zu meinem nächsten Thema. Hacker erpressen Welthungerhilfe mit der Veröffentlichung ihrer Daten. Der gemeinnützige Verein Deutsche Welthungerhilfe e.V. wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs durch die Cybergang Resida. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dabei wurden sensible Spenderdaten entwendet und es wurde ein Lösegeld von 20 Bitcoins verlangt. 20 Bitcoins klingt erstmal nicht viel, aber es sind tatsächlich 1,8 Millionen Euro. Also schon ein relativ hoher Betrag. Die Täter drohen mit der Veröffentlichung der Daten im Darknet, sollte ihre Forderung nicht innerhalb von 5 Tagen erfüllt werden. Die Organisation hat den Vorfall bestätigt und auch schon den zuständigen Datenschutzbehörden gemeldet und auch die Polizei eingeschaltet. Betroffene können hier vor allem Spender sein, deren personenbezogene Daten wie zum Beispiel Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IBAN, BIC und auch die Spendenbeiträge enthalten. Genaueres ist aktuell noch nicht ganz klar. Die Welthungerhilfe plant jedenfalls nicht, das Lösegeld zu zahlen und setzt ihre Hilfsprojekte fort. Laufende Projekte der Organisation sollen also auch nicht beeinträchtigt sein. Ransom-Angriffe auf gemeinnützige Organisationen sind selten, aber eben nicht beispiellos. Die Veröffentlichung sensibler Daten im Darknet dient dabei als Druckmittel, um Lösegeldforderungen durchzusetzen. Die Welthungerhilfe hat jetzt Maßnahmen ergriffen, um den Vorfall zu bewältigen und ihre Projekte auch fortzusetzen. Dennoch zeigt der Fall auch hier, wie wichtig die Umsetzung von den eigenen Risiken angemessenen TOMs im Unternehmen ist. Und ich glaube, die Betonung ist tatsächlich auf die eigenen Risiken, denn jedes Unternehmen hat andere Risiken, je nachdem, welche Verarbeitung und welche Risiken damit einhergehen, wenn die eigenen Daten veröffentlicht werden, sodass eben die TOMs, die getroffen werden, auch diesen Risiken angemessen sein sollen. Und ich glaube, wenn diese TOMs, diese technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht nur einmal implementiert werden, sondern auch regelmäßig aktualisiert werden, geprüft werden und vielleicht auf Optimierungsbedarfe hin auch nochmal durchgeschaut werden, nur dann kann eine gute Grundsicherheit vor solchen Angriffen gewährleistet werden.
Ich denke, es ist auch nicht verkehrt, sich mit dem Worst Case zu befassen. Also das eine ist natürlich, präventive Maßnahmen zu treffen, aber natürlich auch sich zu überlegen, okay, was passiert denn im Unternehmen, wenn es denn dann soweit ist? Das scheint ja jetzt bei der Welthungerhilfe hier gut zu laufen. Wenn Sie sagen, das Tagesgeschäft scheint nicht arg beeinträchtigt zu sein, haben wir ja auch schon an anderen Fällen anders erlebt, wo ja es mit gravierenden Folgen für die Unternehmen auch dann umgegangen werden musste in der Zukunft.
Ja, tatsächlich sehen wir hier auch, was ich vielleicht nochmal ergänzen kann, dass hier nur 5 Tage gegeben werden, bevor die Daten veröffentlicht werden. Insofern ist auch hier ein funktionierender Notfallplan das A und O. Was mache ich, wenn denn wirklich dieser Worst Case eintritt?
Genau, richtig. Weiter geht's bei mir mit einer Nachricht aus Berlin, denn die Berliner Datenschutzbehörde hat DeepSeek wegen rechtswidriger Datenübermittlung nach China gemeldet. Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat laut ihrer Pressemitteilung am 27. Juni Richtung Apple und Google gemeldet, dass die KI-App DeepSeek laut ihrer Auffassung gegen die DSGVO verstößt. DeepSeek speichert umfassende personenbezogene Daten auf chinesischen Servern und kann keinen gleichwertigen Schutz gemäß der DSGVO garantieren, so die Landesdatenschutzaufsicht. Damit liegt ein Verstoß unter anderem auch gegen Artikel 46 Absatz 1 DSGVO vor und Nutzerinnen und Nutzer haben zudem keine durchsetzbaren Rechte gegenüber chinesischen Behörden und unter anderem meldete die Aufsicht die Apps als rechtswidrige Inhalte gemäß Artikel 16 Digital Services Act, sodass Apple und Google nun prüfen müssen, ob die App aus ihren deutschen Stores entfernt wird. Das war jetzt eben passiert nach erfolgloser Aufforderung zur freiwilligen Entfernung der App durch die Berliner Datenschutzbehörde. Also sie hatte den App-Betreiber bereits schon dazu aufgefordert, die App rauszunehmen. Aber nun gibt es halt eben dieses Mittel der Plattformmeldung nach Artikel 16 DSA. Und diese Meldung sei wohl jetzt auch koordiniert erfolgt mit anderen Landesbehörden und der Bundesnetzagentur. Wer DeepSeek nicht kennen sollte, ist es auch ein Open-Source-KI-Modell, welches eben als, ich sage jetzt mal, Konkurrenzprodukt von ChatGPT unter anderem auf dem Markt ist und auftritt. Es wird halt eben von einem Unternehmen mit Sitz in China betrieben, ohne EU-Niederlassung und welches sich aber eben auch klar in Richtung deutschen Markt oder europäischen Markt präsentiert.
Okay, dann komme ich zu meinem nächsten Thema. Der Europäische Datenschutzausschuss, also der ETSA, will mit Vorlagen, Checklisten und Fallbeispielen mehr Klarheit und Konsistenz schaffen. Dazu haben die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden am 2. Juli in der Helsinki-Erklärung eine Reihe konkreter Maßnahmen beschlossen, um die Anwendung der DSGVO insbesondere für kleine, mittlere Unternehmen zu erleichtern und den Dialog mit betroffenen Akteuren zu verbessern. Die Erklärung ist aktuell nur in Englisch verfügbar. Diese Erklärung kann aber entnommen werden, dass unter anderem vorgefertigte Vorlagen, FAQs, Checklisten sowie ein einheitliches Formular zur Meldung von Datenschutzverletzungen geplant sind. Der ETSA will zukünftig systematisch nationale Auslegungen erfassen und Case-Law-Übersichten erstellen, um mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Konkrete Fristen, wann die hier versprochenen Dokumente veröffentlicht werden, sind noch nicht angegeben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Handreichung, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, um sich dem Thema Datenschutzgrundverordnung und den damit einhergehenden Pflichten und Umsetzungsmöglichkeiten zu nähern und vielleicht auch praktikable Wege für die Umsetzung zu haben und auch vielleicht die eine oder andere Checkliste direkt in der Schublade zu haben.
So ist es. Ihr hört, wir sind schon in den Bereich der Veröffentlichung und Veranstaltung reingeslidet. Und deshalb habe ich auch eine Nachricht mitgebracht als nächstes, und zwar von der Bundesnetzagentur. Denn diese hat jetzt ein Service Desk eingerichtet zum Thema künstliche Intelligenz, um eben Unternehmen beim Einsatz dieser zu beraten. Also mit diesem KI-Service Desk bietet die Bundesnetzagentur eine zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um den rechtskonformen Einsatz von KI und soll Hilfestellung bieten, beispielsweise bei der Bewertung, aber auch bei der Umsetzung regulatorischen Vorgaben. Also auch hier auf jeden Fall eine Empfehlung, denn durch diese ganzen neuen regulatorischen Herausforderungen, denke ich mal, ist dieser Einsatz von KI oder grundsätzlich Einsatz von KI in Unternehmen, insbesondere auch adressiert an kleine und mittlere Unternehmen, natürlich herausfordernd in der Praxis. Und deshalb packen wir das auch hier mit in die Shownotes.
Auf jeden Fall interessant. Meine zweite Veröffentlichungshinweis ist die LDI NRW. Die hat nämlich jetzt druckfrisch am 20. Juni konkrete Hinweise für den datenschutzkonformen Einsatz von Videoüberwachung und KI in Freibädern veröffentlicht und dabei aber auch auf bereits vorhandene Veröffentlichungen der DSK zu diesem Thema erneut hingewiesen. Ziel ist es, Freibäder für die datenschutzrechtlichen Grenzen technischer Überwachung zu sensibilisieren. Denn immer häufiger greifen Betreiber auf Überwachung per Video und künstliche Intelligenz zurück, aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch mit dem Datenschutz vereinbar. Daher ist die Videoüberwachung nur zur Abwehr konkreter Gefahren zulässig und auf das Nötigste zu beschränken. Besonders sensible Bereiche wie Umkleiden oder Liegewiesen dürfen nicht erfasst werden. KI-Systeme zur Erkennung von Badeunfällen sind nur als ergänzende Maßnahmen erlaubt. Weil, ja, ob das dann tatsächlich den Menschen ersetzen würde im Falle eines Falles, ist tatsächlich, glaube ich, nicht so ganz sicher. Zudem verweist die Behörde auf die Hinweise der Datenschutzkonferenz zur Videoüberwachung durch nicht öffentliche Stellen und auf einen später hinzugefügten Zusatz, der sich explizit auf Schwimmbäder bezieht. Wer also einen relativ aktuellen und auch umfassenden Input zu dem Thema sucht, ist hier zuerst gut aufgehoben. Denn die Veröffentlichung oder Veröffentlichungen sollen Betreibern helfen, rechtliche Vorgaben umzusetzen und auch datenschutzkonforme Lösungen zu finden.
Ja, auf welche Veröffentlichung wir auch hinweisen möchten, ist ein neues Symbol, nämlich das Symbol, was Kennzeichenerfassung veröffentlichen soll. Also, wir kennen das, wir fahren in ein Parkhaus. Und heutzutage kommt das ja schon relativ häufig vor, dass man eben gar nicht mehr direkt vor einer Schranke steht, sondern einfach das Kennzeichen erfasst wird. Und damit hat sich nun auch ein Arbeitskreis der DSK, also der Nationalen Datenschutzkonferenz, befasst und ist nun veröffentlicht. Konkret kam hier die Veröffentlichung an den Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg und Hamburg und haben eben einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag in Umlauf gebracht. Wer sich also dafür interessiert, kann hier auf jeden Fall auch das bei uns in den Shownotes finden. Also es soll eben ein ergänzendes Symbol zu den Datenschutzinformationen sein. Das sei auf jeden Fall wichtig dazu zu sagen, was für Zufahrten und Eingänge genutzt werden kann.
Okay, ich habe eine weitere Veröffentlichung. Wir haben wirklich viele heute gefühlt. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, also LDI NRW, hat jetzt ebenfalls am 25. Juni den Code of Conduct des Verbandes der deutschen Wasser- und Wärmezählerindustrie, VDDW, genehmigt. Der neue Code of Conduct schafft also erstmal rechtliche Klarheit für die Fernauslesung von Kaltwasserzählern. Er legt verbindliche Datenschutzstandards für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Entwicklung und dem Einsatz von Messgeräten für Kalt- und Warmwasserzähler für thermische Energie fest. Und besonders hervorzuheben ist, dass der Code of Conduct auch für Kaltwasserzähler gibt, weil für die bislang keine spezifischen gesetzlichen Vorgaben existierten. Der Code of Conduct konkretisiert also die Anforderungen der DSGVO, insbesondere hinsichtlich Transparenz, Datenminimierung, Zweckbindung, Speicherbegrenzung und Datensicherheit. Zudem verpflichtet der Code of Conduct die Mitgliedsunternehmen des VDDW zur Einhaltung dieser Standards und sieht die Einrichtung einer unabhängigen Überwachungsstelle vor, die die Einhaltung der Regeln kontrolliert. Ich denke, das ist tatsächlich wichtig, denn mit der zunehmenden Digitalisierung im Bereich der Energie- und Wasserversorgung gewinnen smarte Messgeräte im alltäglichen Leben immer mehr an Bedeutung. Und während für Strom- und Gaszähler bereits gesetzliche Regeln existieren, fehlten solche bislang für Kaltwasserzähler. Insofern, ja, ist es zu begrüßen, dass der VDDW in enger Abstimmung mit der LDI NRW diesen Code of Conduct entwickelt hat.
Absolut. Schöner Abschluss. Ich glaube, wir haben Wort gehalten, oder Natalia?
Sind wir schon fertig?
Wir sind schon fertig.
Ich habe gedacht, wir haben noch was.
Nein. Wir haben fast die halbe Stunde voll gemacht. Deshalb, ich danke dir recht herzlich, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke auch für eure Aufmerksamkeit in dieser Woche. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Woche mit euch. Wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns.
Tschüss. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.